ARD.
Christoph Heinzle hier vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo, Herr Vossen.
It's like I just wandered into a movie here or something. And so then my wheels started turning.
Incredible.
Es ist die Jagd auf ein Phantom, das nicht zu fassen ist. Nicht für die Geschädigten, nicht für die Öffentlichkeit.
That's extraordinary.
Der Einzige, der ihm leid tat, war er selbst. Nicht seine Opfer.
Ich kam damit wirklich nicht zurecht. Ich traue heute niemandem mehr. Keinem einzigen Menschen in meinem Leben.
Wenn es ein Zitat gäbe, finde ich, was über diesem ganzen Fall stehen kann, dann ist es genau das. Ich werde nie wieder vertrauen können.
Der nächste Schritt in dieser außergewöhnlichen Geschichte ist natürlich, was macht er jetzt? Wo ist er? Denn es wird einige Leute geben, die ihn wirklich gerne von einem Gebäude stoßen würden.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger.
5 Jahre nach seiner Flucht ist Felix Vossen wieder weg. Doch die Polizei interessiert sich dieses Mal nicht für ihn, aber die Opfer, die er mit seinem Millionenbetrug geschädigt, verunsichert, traumatisiert hat. Der 50-jährige Deutsche hat seine Strafe in der Schweiz abgesessen. Doch was wurde aus den Vorwürfen in Spanien, wo die Polizei ihn gefasst hatte? Und sind die Schweizer Behörden je gegen seine Helfer vorgegangen? Meine Spurensuche in einem rätselhaften Kriminalfall geht weiter, quer durch Europa. Mein Name ist Christoph Heinzle.
Staffel 2, Folge 2, auf freiem Fuß.
In der Verhandlung vor Gericht damals, Ende 2017, habe ich Felix Vossen ja noch sagen hören, dass er seinen Betrug wieder gut machen wollte, dass er Entschädigung versprochen hat für seine Opfer, dass er Crowdfunding organisieren wollte, aber noch nicht so weit sei. Der Richter hat ihm das angerechnet, auch auf das Strafmaß am Ende. Aber passiert ist tatsächlich nichts. Es gab nie die Webseite für das Crowdfunding. Es gab auch keine anderen Aktionen, von denen ich gehört hätte, die Geld gesammelt hätten für die Opfer. Und die Opfer haben kein Geld gesehen. Keinen Franken, keinen Pfund, keinen Dollar, keinen Euro. Die Camden Passage im Herzen Islingtons. Mein britischer Gesprächspartner hat mich ins Kipferl bestellt, angeblich Londons einziges österreichisches Café.
Hi, there he is. How are you? Not too bad.
Erstmals nach 8 Jahren treffe ich Simon wieder, den ich nur mit seinem Vornamen zitieren soll. Dass Felix Vossen ihn um mehrere 100.000 Euro betrogen hat, schmerzt den schwarzhaarigen, schlanken und großgewachsenen Werbefilmer immer noch.
But it still hurts, because you still feel foolish.
Er komme sich dumm vor, sagt er.
Because I'm normally more thorough.
Normalerweise bin ich gründlicher.
I would have checked.
Ich hätte es überprüft.
I should have checked and I didn't.
Ich hätte es überprüfen sollen, aber ich habe es nicht getan.
Simon nimmt mich mit in sein schmuckes, geschmackvoll renoviertes viktorianisches Townhouse in einer sehr guten Gegend, gleich um die Ecke. Und er erzählt, wie hier einmal einige Polizisten und ein Arzt vor der Tür standen.
And said, you know, are you all right, Simon?
Sie fragten, geht es dir gut, Simon? Und ich sagte, ich denke schon, warum? Und sie sagten, weil einige deiner Freunde das nicht glauben.
And I said, oh. And they said, you've obviously gone flesh.
Und ich sagte, ach ja? Sie sagten, du hast offensichtlich etwas ganz Höllisches durchgemacht.
They came in and I explained the situation.
Ich erklärte ihnen die Situation und der Arzt meinte, wenn sie Selbstmordgedanken haben, sich ihr Leben schlecht anfühlt, dann rufen sie uns an.
Phone me up and have a chat. And I didn't, because I didn't need to.
Und ich habe es nicht getan, weil ich es nicht brauchte.
But I was definitely. I went through a very dark.
Aber ich habe definitiv ein paar sehr dunkle Monate durchgemacht.
Nicht wegen Felix.
Yes, absolutely.
Definitiv wegen Felix.
Yeah, when I found out,
als ich vom Betrug erfuhr, brach mein Leben zusammen.
I thought I'd lost.
Ich dachte, ich hätte alles verloren.
I thought I was going to have to sell my house.
Ich dachte, ich müsste mein Haus verkaufen.
Couldn't quite make sense of it.
Ich konnte es nicht verstehen. So etwas hatte ich noch nie erlebt.
Talked to people about it.
Wenn ich mit Leuten darüber redete, fragten sie sich, wie das um alles in der Welt passieren konnte. Denn es lag außerhalb ihrer eigenen Erfahrungen. Niemand konnte es verstehen.
Nobody could understand it. And I certainly.
Und ich schon gar nicht.
Es war der Verlust des Geldes, aber nicht nur.
Mein Selbstwertgefühl, meine Selbstachtung ging in die Brüche.
Dass es ausgerechnet ein guter Bekannter war, der ihn da betrogen hatte, das hat Simon getroffen. aber nicht so, dass er sich von Grund auf verändert hätte, sagt er.
Vertrauen, Freundlichkeit und ein offener Umgang mit Menschen haben mir nur Gutes gebracht, bis zu meiner Begegnung mit Voss. Ich habe meine Ziele immer erreicht, indem ich sehr optimistisch, offen und ehrlich war. Die Leute schauen dich an und wissen das zu schätzen. Sie geben dir Chancen und Möglichkeiten. Und es funktioniert.
Wie alle anderen Opfer hat auch Simon seine Bemühungen aufgegeben, nach den verschwundenen Geldern zu suchen. Doch anders als die meisten anderen glaubt er, dass tatsächlich noch etwas übrig sein könnte.
Ich glaube nicht, dass Felix Vossen getan hätte, was er getan hat, ohne irgendetwas irgendwo zu verstecken.
And when you consider the duplicity of his banking arrangements,
wenn man an das falsche Spiel bei seinen Bankgeschäften denkt,
it wouldn't surprise me if there wasn't
würde es mich nicht überraschen, wenn auf den Kaiman-Inseln, den Virgin Islands oder anderswo noch etwas läge,
even if it wasn't a fortune.
Auch wenn es vielleicht kein Vermögen ist.
What would he do if you...
Was würdest du denn tun, wenn du Felix begegnen würdest?
Nun, ich würde ihm ziemlich wehtun. Wofür ich mich schäme. Aber ich habe keine Zeit für solche Leute.
Da ist noch genug Wut?
Ja, ich denke, das wäre eine gewisse Befriedigung. Ein bisschen. Das ist schrecklich. Aber das ist es, was so etwas mit dir macht. Es verändert dich.
Ein paar Busstationen weiter, im frühsommerlich grünen Park des Russell Square, nahe dem British Museum in Bloomsbury, treffe ich ein Opfer, das den Betrug durch Felix Vossen bis heute nicht verkraftet hat. Vivian Harper, wie sie genannt werden will. Groß, schlank, lange blonde, gewellte Haare. Eine beeindruckende Erscheinung. Freundlich, offen, aber auch ein wenig traurig. Verletzlich, verletzt.
He didn't just betray people financially. The deep betrayal in a friendship.
Er hat Menschen nicht nur finanziell betrogen.
So much.
Der tiefe Verrat in der Freundschaft ist viel schädlicher. Aber andererseits hat er auch alle seine besten Freunde verloren, die er über viele Jahre hatte. Ist er also der wahre Verlierer? Die wird er nie zurückbekommen. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung, in der jemand über beste Freunde sprach. Und Vossen sagte, aber man kann jederzeit neue Freunde finden. Du kannst jederzeit neue beste Freunde finden. Das kam mir wirklich seltsam vor, dass er das sagte.
Vivian Harper war mit ihrem damaligen Partner auf vielen Partys mit Felix Vossen. Sie lachten, feierten, unterhielten sich angeregt. Die Männer waren dicke Freunde, aber auch Vivian stand dem charismatischen Deutschen nahe. Der bat sie nie um ihr Geld, warb nicht um Anleger. Vielleicht gerade deshalb investierten sie und ihr Partner. Und weil andere aus dem Freundeskreis gute Erfahrungen mit dem Daytrader Felix Vossen gemacht hatten. Jetzt ist das Geld weg. Und die Fähigkeit Vivians, anderen Menschen vertrauen zu können.
How do you trust people who...
Wie vertraust du Menschen, die scheinbar deine Freunde sind und dir näher kommen? Wie würdest du ihnen möglicherweise bedingungslos vertrauen?
Das tust du nicht. Ich hatte 2 Jahre, in denen ich einfach keine neuen Freunde finden konnte. Ich konnte damit nicht wirklich umgehen. Und ich vertraue jetzt niemandem mehr. Ich vertraue derzeit überhaupt keinem Menschen in meinem Leben.
Das ist anders als vorher?
Ja, das ist anders. Das hat meine Einstellung wirklich verändert. Und das wird immer so sein. Davon werde ich nicht mehr wegkommen.
Das ist aber traurig.
Ja.
Bist du deswegen wütend auf ihn?
Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich hereingelegt wurde. Ich bin wütend auf ihn. Aber weil er mir nicht wirklich wichtig ist, mir egal ist, was mit ihm passiert, halte ich an dieser Wut irgendwie nicht fest. Aber ja. Man ist wütend, weil er mir meine Zukunft genommen hat. Das bedeutet, dass ich über den Ruhestand hinaus arbeiten muss, obwohl ich gerne vorher aufhören würde. Ein Großteil der Sicherheit, die ich in meinem Leben hatte, wurde mir komplett genommen. Ja, darüber bin ich wütend.
It's hot there at the moment.
Really hot, yeah. We've got about 32 today, so a little bit.
Okay.
Ich erreiche Heather Wood, wie sie genannt werden möchte, per Videocall in Italien. Heather hat die harten Zeiten hinter sich. Ihre ganze Familie hat Geld verloren, aber weniger als andere. Sie und ihr Mann kamen finanziell wieder auf die Beine, pendeln heute zwischen Großbritannien und Italien. Den Verrat ihres damaligen guten Freundes Felix Vossen kann sie nicht vergessen, aber inzwischen zumindest verdrängen.
Natürlich
stellst du dadurch dein Vertrauen in Menschen in Frage. Aber ich will kein Leben, in dem ich nicht wieder vertrauen kann. Denn ich glaube an die grundsätzliche Güte der Menschen. Und ich denke, die Mehrheit der Menschen ist gut und anständig. Und ich werde nicht zulassen, dass das, was Fossen getan hat, mein künftiges Leben vergiftet. Also ja, ich vertraue Menschen. Vielleicht denke ich ein bisschen mehr nach als früher.
Die Jagd nach dem Geld und den Helfern Fossens in der Schweiz hat die Britin inzwischen aufgegeben.
Damals verfolgten wir immer noch Verfahren gegen Banken und andere. Aber wir hatten einfach nicht die Mittel dafür. Und keiner von uns hatte den Mumm, noch mehr Geld hineinzustecken, da es auch keine heiße Spur zu dem Geld gab. Ich behaupte nicht, dass Anwälte und Banken an dem beteiligt waren, was Fossen getan hat. Aber sie haben sicherlich dazu beigetragen, dass er damit so viele Jahre lang davongekommen ist.
Lieber Fluggäste, ich komme in Zürich.
Man will jetzt eine Erklärung, man will, dass jemand hinsteht und sagt, auch wir haben Fehler gemacht, auch wir hätten es merken können oder sollen oder müssen. Also aus Opfersicht kann ich das total gut verstehen.
Die Investigativjournalistin Simon Rau hat jahrelang im Fall Fossen für den Tagesanzeiger recherchiert. Inzwischen arbeitet sie für das öffentlich-rechtliche Schweizer Radio und Fernsehen, SRF.
Aber aus Sicht der Staatsanwaltschaft beispielsweise, die haben alles versucht, was sie hätten machen können, um die Geldströme nachzuvollziehen. Aber das war derart geschickt von Fossen gemacht, dass man das fast nicht beweisen oder konnte oder respektive man weiß ja gar nicht, wo all das Geld hin ist. Ja, also halt aus behördlicher Sicht ist es nicht ganz so einfach, wie die Betroffenen sich das wünschen mit ihrer, aus ihrer Sicht verständlichen Anklage.
In der Schweiz versuche ich herauszufinden, warum nie jemand außer Felix Fossen in diesem Millionenbetrug belangt wurde. Nicht der Anwalt und nicht der Treuhänder, die ihm halfen, sein Firmenkonstrukt aufzusetzen und zu betreiben. Nicht die großen Banken von der UBS bis zur Credit Suisse, die ihm mehr als 60 Konten in 4 Währungen eingerichtet haben. Die wohl profilierteste Schweizer Expertin für dieses Thema hat den Schweizer Hof für unser Treffen vorgeschlagen.
Sie haben immer Anleger und Täter, also die müssen sich auch erst finden, die dann trotzdem vorziehen, zu Unregulierten zu gehen, aus welchen Gründen auch immer, ich werte das gar nicht, und dann ein höheres Risiko gehen. Und dann haben sie auch unter den regulierten Akteuren auch immer noch Personen, Figuren, die nicht unbedingt den Weg der Legalität beschreiten.
Monika Roth ist Anwältin und Strafrichterin, spezialisiert auf Wirtschaftssachen. Lange war die energiegeladene 73-Jährige auch Hochschuldozentin zum Thema Compliance, hat viele Bücher und Artikel geschrieben über das Einhalten von Gesetzen, Regeln und ethischen Standards durch Unternehmen. Fossens Firmen waren bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA nicht gemeldet, wurden also von ihr auch nicht kontrolliert. Er war also ein sogenannter unregulierter Akteur.
Also von daher kann man mit Regulierung quasi das Risiko verkleinern, aber solange es einen unregulierten Bereich gibt, den wird es immer geben und Anleger, die dorthin gehen. Ich meine, diese Anleger sind zu ihm, weil sie ihm, dem Herrn Fossen, in die Augen geschaut haben. Schau mir in die Augen, Kleines. Die haben ihm getraut. Die haben nie gedacht, dass der sie über den Tisch zieht. Und das werden sie nicht verhindern können.
Aber natürlich weiß die profilierte Bankenkritikerin auch um den schlechten Ruf der Schweiz als Ort für zweifelhafte Geschäfte fernab staatlicher Kontrolle. Doch es habe sich einiges geändert, seit Felix Fossen hier Millionen bewegte.
In der Schweiz war der Bereich der Vermögensverwaltung vor 10 Jahren noch viel weniger reguliert, als er heute ist. Heute ist das total anders, es gibt neue Gesetzgebungen und so weiter. Aber damals war das weitestgehend unreguliert. Und wenn halt ein Kunde, ein Anleger, aus welchen Gründen auch immer, sich dann entscheidet, bei einer solchen Person sein Geld, über die das Geld anlegen zu lassen, dann reicht es an sich, dass diese Person bei der Bank eine Kontobeziehung hatte, Vertrauen genoss, und solange die Bank damals keine Hinweise hatte auf Unseriosität, hat sie diese Geschäfte getätigt.
Dass Vossen so viele Konten hatte, zwischen denen er in hoher Frequenz hin und her überwies, haben die Banken aus Rotsicht zu Recht nicht hinterfragt, weil überall er der wirtschaftlich Berechtigte war. Und selbst als er oft hohe Summen in bar abhob, hätten die Banken nicht die Pflicht gehabt, einzuschreiten.
Jetzt per se ist es nicht verboten, bei einer Bank auch 100.000 Franken abzuheben. Es gibt zwar aus Geldwäschereipräventionsgründen gibt es Regeln, ist zu fragen, wieso jemand so viel in bar bezieht. Aber wenn jemand eine plausible Erklärung gibt, dann muss die Bank nichts weiter machen.
Doch deutlich wird auch, das Schweizer System lädt zum Missbrauch ein.
Also wir müssen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass Briefkastenfirmen, so nennt man das, Brassplate Companies, eine Einladung sind für betrügerische Manipulationen, für Korruption und so weiter, weil es sehr schwierig ist, überhaupt herauszufinden, wer dahinter steckt. Und hier jetzt, glaube ich, ist es Herrn Vossen einfach darum gegangen, eine Vielzahl von so Konstrukten zu haben, um auch die betrügerische Tätigkeit intensiv betreiben zu können. Und weil das eben so verschiedene sind und dann auch verschiedene Bankbeziehungen, wird es auch schwierig überhaupt zu durchschauen, was ist.
Und was bleibt Vossens Opfern übrig? Was haben Sie davon, dass das Bezirksgericht Zürich in seinem Urteil ihre Ansprüche auf Franken und Rappen genau aufgelistet hat?
Sie haben sich als Privatkläger konstituiert. Er hat ihre Forderung anerkannt. Das Gericht hat das als ausgewiesen angeschaut und ihn eigentlich verurteilt, den Privatklägern das zu bezahlen. Aber mit dem haben sie keinen Franken oder keinen Euro und sie stehen jetzt allein da. Niemand hilft ihnen. Also sie müssten ihn suchen, müssten herausfinden, ob er überhaupt irgendwie zu Geld gekommen ist. Und also ich meine, die Chance, dass sie je überhaupt je etwas wiedersehen, die ist wahrscheinlich unter Null.
Also das Einzige, was ich als Opfer aus diesem Urteil habe, ist die Feststellung, du hast einen Anspruch.
Ja, du bist Geschädigter und der Schaden ist anerkannt worden von ihm, aber mehr haben sie nicht. Ein Stück Papier.
Ich fahre weiter, von Zürich nach Rotkreuz im Kanton Zug. Die Gemeinde in der Steueroase ist als Pharma-Standort bekannt, aber auch als Heimat kleiner, junger Firmen. Im schicken und modernen Wohn- und Gewerbegebiet Zurstoffi auf einem ehemaligen Fabrikgelände hat Sonja Stirnimann ihr Büro. Als Wirtschaftsprüferin, Betrugsermittlerin und Mediatorin ist sie vor allem für Firmen, aber auch für Anwälte und Treuhänder tätig.
Es ist extrem wichtig, dass man das ganze Netz versteht. Wer war involviert, wer hatte welche Verantwortung und das quasi auch in einer Timeline irgendwo von den Gesetzen, die damals irgendwo auch gültig waren. Und es ist immer einfacher, wenn man irgendwo Menschen hat, die irgendwo helfen. Also ich sage mal, die Betrüge werden auch sehr viel größer. Und darum kann ich mir schon vorstellen, dass die eine oder andere Verantwortung vielleicht nicht so wahrgenommen wurde, wie sie hätte wahrgenommen werden sollen. Und da hoffe ich schon sehr, dass man das untersucht hat oder noch untersuchen wird, dass man wirklich das ganze Konstrukt versteht, wenn das nicht schon geschehen ist. Und ob man das wirklich alleine so quasi aufziehen kann und jeden täuschen, da habe ich ein großes Fragezeichen.
Doch in der Praxis gestalten sich solche Untersuchungen schwierig. Vossens Anwalt etwa sei an seine Schweigepflicht gebunden, dürfe seinen Mandanten nicht einfach anzeigen. Und Ermittler wie die Staatsanwaltschaft bräuchten Belege, dass Banker, Anwälte oder Treuhänder von einem Betrug konkret wussten. Solches Belastungsmaterial liefern Opfer nach Stirnimanns Erfahrung am besten selbst.
Je besser die Beweiseingabe ist, desto schneller wird es an die Hand genommen. Und das muss professionell gemacht werden. Und professionell heißt faktisch, so objektiv wie möglich aufgeschrieben und nicht emotional. Und da gibt es sehr gute Anwälte, die das können, auch auf Sachverhaltsermittlungen zurückgreifen. Und andere haben da etwas mehr Potenzial.
Stirnimann weiß von vielen ihrer eigenen Mandanten, wie belastend ein Betrug, wie im Fall Vossen, sein kann.
Mir tun einfach die Opfer leid, weil ich wirklich glaube, dass die sind geschädigt, vielleicht sogar ihr Vertrauen für den Rest des Lebens, weil es so eine enge Beziehung war, die sie aufgebaut hatten mit ihm. Ich kenne die einzelnen Personen nicht, habe auch nicht mit ihnen gesprochen, aber ich würde den Personen wirklich empfehlen, professionelle Hilfe zu holen zu der Thematik und vielleicht auch herauszufinden, ist es ein traumatisches Ereignis, das wirklich irgendwo noch professionell angeschaut werden sollte, um sie quasi auch zu entlasten und ihnen quasi wieder diese Freiheit und die Leichtigkeit zurückzugeben, dass sie vertrauen können, in sich selber, aber auch in andere.
Russell Hicks, der ehemals enge Freund und engagierte Investor von Felix Vossen, erinnert sich mit einiger Bitterkeit an die vergeblichen Versuche, die Helfer des Betrügers in der Schweiz zur Verantwortung zu ziehen.
Die Schweizer Anwälte, die ich in Zürich engagiert hatte, waren wirklich gute Leute. Und ich glaube, sie haben sehr, sehr hart daran gearbeitet, alle möglichen Ansätze für mich zu prüfen. Sei es gegen die Banken, sind es Anwälte, die Aufsichtsbehörden oder andere beteiligt. Ich glaube, sie haben es wirklich versucht und harte Arbeit geleistet. Doch am Ende sagten sie mir, dass mein Fall hoffnungslos sei. Es gab niemanden, gegen den sie wirklich vorgehen konnten. Es sei aussichtslos, die beteiligten Banken in irgendeiner Weise für meine Verluste verantwortlich zu machen. Es würde nirgendwo hinführen.
Eine Erkenntnis, die dem drahtigen und umtriebigen 70-Jährigen heute noch zu schaffen macht. Finanziell hat er den Betrug überlebt, führt immer noch ein gutes Leben, steht nach Jahrzehnten als eingefleischter Junggeselle vor der Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin. Das Zürcher Gericht hat ihm den Großteil des Geldes zugesprochen, das die Polizei bei Vossens Verhaftung sichergestellt hatte. 82.119 Franken. Ein Bruchteil der mehr als 2 Millionen, die Hicks zustehen.
Ich erinnere mich an den Schweizer Staatsanwalt, der ein sehr kluger und sehr angenehmer Mann war. Er war gut zu uns. Eines Tages rief er mich an und sagte, forensische Buchhalter haben alle seine Kontoauszüge, einfach alles durchgesehen. Und ich muss Ihnen leider mitteilen, Herr Hicks, dass es am Ende des Regenbogens wirklich keinen Schatz zu geben scheint. Es ist nichts zu finden. Vossen hat wirklich das meiste oder das ganze Geld durchgebracht.
Vielleicht ist irgendwo etwas Geld, aber ich glaube nicht, dass es ein großer Goldschatz ist.
Auch Heatherwood hat inzwischen die Hoffnung verloren, noch etwas von ihrem Vermögen wiederzusehen, um das Felix Vossen sie und ihre Familie gebracht hat.
Es war ein Ponzi-Schema, ein Schneeballsystem. Er zahlte Geld aus, um andere zu bezahlen. Er wollte aussteigen und dann floss das Geld ins Filmgeschäft. Ich wünschte, es gäbe irgendwo einen Goldschatz, denn das wäre für alle sehr hilfreich. Aber das ist Wunschdenken, leider.
Sonst hätte Vossen bei seiner Verhaftung in Spanien wohl in anderen Verhältnissen gelebt, mit mehr Geld, meint Wood. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte?
Nein, überhaupt keine. Und wir hatten keinen Kontakt zu seiner Familie oder zu ihm oder sonst jemandem. Nein, überhaupt keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass er in Spanien sein könnte.
Wir sind täglich auf Streife. Es war ein ganz normaler Dienst an einem x-beliebigen Tag.
Felix Vossen geht Raúl Alata del Pino und seinem Kollegen am frühen Abend des 15. Februar 2016 in Valencia ganz zufällig ins Netz, erzählt der Polizist in der ZDF-Info-Doku Abgezockt.
Wir sind mit dem Motorrad an ihm vorbeigefahren und haben bemerkt, dass er sein Gesicht wegdrehte und versuchte, woanders hinzugehen. Ein Mann erkannte, dass wir auf ihn aufmerksam wurden und überquerte plötzlich die Allee.
Die Streifenpolizisten überprüfen den ungewöhnlich nervösen Mann und merken schnell, dass der Deutsche mit internationalem Haftbefehl gesucht wird.
Wir waren erstens erstaunt darüber, dass er mehrere italienische und griechische Pässe, also Dokumente unterschiedlicher Nationalitäten, dabei hatte. Und zweitens, als wir begannen, seine persönlichen Gegenstände zu überprüfen. Denn dabei bemerkten wir eine große Menge an Bargeld, was nicht üblich ist. Noch dazu in verschiedenen Währungen aus verschiedenen Ländern.
Dass Vossen nach knapp einem Jahr auf der Flucht in Spanien gefasst wurde, war nicht völlig überraschend. Hier machte er als junger Mann ein Praktikum, hierhin hatte seine Familie Verbindungen. Und Felix Vossen spricht Spanisch. 2 Monate nach seiner Festnahme wird er an die Schweiz ausgeliefert, wo seine Firmen angesiedelt sind, über die er die Millionen seiner Anleger laufen ließ. In Zürich wird ihm wegen Betrugs und Geldwäsche der Prozess gemacht. Doch anschließend will Spanien ihn noch wegen Dokumentenfälschung zur Verantwortung ziehen. sagte uns 2017 eine Gerichtssprecherin.
Hallo, ich höre dich noch nicht.
Hallo.
Julia Macher ist freie Journalistin in Barcelona und recherchiert für mich bei den spanischen Justizbehörden, was aus den Ermittlungen geworden ist. Und Julia findet tatsächlich ein Urteil des Strafgerichts Nummer 8 in Valencia vom 22. September 2020 gegen Felix Vossen. Etwa ein halbes Jahr nach seiner Entlassung aus dem Schweizer Gefängnis also. Während Richter Sebastian Eppli in Zürich sein Urteil auf 98 Seiten niedergeschrieben hatte, brauchte sein spanischer Kollege Rafael Sánchez Tinanjero Vázquez nicht einmal 2 Seiten. Details finden sich kaum.
Vor allem steht da drin ganz am Anfang, dass beide Parteien, also Kläger wie Angeklagter, sich im Vorfeld auf das Urteil geeinigt haben. Also muss es wirklich ein extrem kurzes Verfahren gewesen sein.
Offenbar ein Routinefall für den Strafrichter. 4 unechte Pässe und Ausweise und einen Führerschein listet das Urteil auf. Aus Frankreich, Italien, Griechenland und den Niederlanden. Mit Vossens Foto und falschen Namen. Das Urteil? Eine Geldstrafe von knapp 1400 Euro und eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten. Aber Felix Vossen muss nicht ins spanische Gefängnis. Das Gericht setzt die Haftstrafe zur Bewährung aus, lese ich im Urteil.
Die Voraussetzungen für die Aussetzung der Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe sind erfüllt, da der Angeklagte keine einschlägigen Vorstrafen hat, keine zivilrechtliche Haftung besteht, keine Umstände vorliegen, die auf die Gefährlichkeit des Angeklagten hinweisen und eine Vollstreckung der Strafe zur Verhinderung des Begehens neuer Straftaten als nicht notwendig erachtet wird.
Eine Begründung, über die ich mich wundere und die manche von Vossens Opfern empört. Nicht vorbestraft? Felix Vossen hatte doch direkt vor dem Prozess in Valencia 4 Jahre in der Schweiz abgesessen, wegen schweren Betrugs und Geldwäsche und wegen Urkundenfälschung. Die spanische Justiz rechnet aber anders.
Ja, also was die mir erzählt haben, ist, dass es jetzt gar nicht so ungewöhnlich ist, wie das auf den ersten Blick klingt, sondern ein übliches Verfahren in Rechtsstaaten. Denn was bei dieser Bewährung gezählt hat, ist nicht der Zeitpunkt des Urteils, sondern der Zeitpunkt der Straftat. Und Vossen wurde in Spanien 2016 festgenommen. Das war dann auch der Zeitpunkt der Straftat. Und zu der Zeit war er eben nicht vorbestraft und deswegen wurde die Haftstrafe ausgesetzt.
Für den Verurteilten nicht unbedingt eine gute Nachricht. Felix Vossen hatte Angst vor der Freilassung, sagte er Michael Harrison, der den Millionenbetrüger für sein Buch 2018 im Gefängnis besucht hatte.
He did not know what on earth he would do when he got out of prison.
Er hatte keinen Schimmer, was er nach seiner Entlassung tun würde. Eigentlich wäre er lieber im Gefängnis geblieben, weil er einfach nicht wusste, wie er überleben sollte, wie es ihm ergehen würde, wenn er zurück in der Gesellschaft wäre.
Als er das Gefängnis verließ, war er wahrscheinlich ziemlich gebrochen. Aber er ist wohl der Typ Mensch, der sich wieder erholt, die Dinge nüchtern betrachtet und am Ende nicht sich selbst, sondern allen anderen die Schuld gibt. Und er hat wahrscheinlich seine Strahlkraft wiedererlangt und ist wieder auf die Beine gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einen gewöhnlichen Job macht. Er weiß, dass er schlau ist. Und wenn er immer noch so schlau ist, dann hoffe ich, dass er sich für etwas Gutes einsetzt. Aber natürlich ist es einfach sein Stil, Abkürzungen zu nehmen, oder? Und es ist ihm egal, wem er dabei schadet oder wen er verletzt. Ich kann mir also vorstellen, dass er irgendwo Unheil anrichtet.
Also ich kann mir die Figur Felix Vossen nicht vorstellen, wie er in irgendeinem Büro oder irgendeiner Werkstatt steht und arbeitet.
Lars Ziglecki hat Vossens Geschichte in Hamburg als Theaterstück auf die Bühne gebracht und sich lange mit ihm beschäftigt.
Entweder, wenn er sich noch in Deutschland befindet, ist er durch ein soziales Netz einigermaßen abgefedert und das reicht ihm für den Moment. Oder aber er hat Wege gefunden, auf irgendwelchen dubiosen Pfaden von früher Geld zu verdienen, möglichst aber so, dass er unauffällig bleiben kann. Ich hoffe für ihn, dass es Letzteres nicht ist, weil das, was er gezeigt hat, bevor er ins Gefängnis musste, war, dass er ja nicht satt wird. Und dass, wenn er, glaube ich, einmal damit anfängt, dass er dann irgendwann wieder da ist, wo er mal war.
An dieser Stelle will ich meine Recherchen eigentlich abschließen. Nochmal gehe ich meine Kontaktliste durch und die Namen der Geschädigten im Urteil gegen Vossen. Da fällt mein Blick auf einen Namen eines Opfers, das ich in den vergangenen 9 Jahren noch nicht kontaktiert hatte. Ich recherchiere der Frau hinterher und bald finde ich Überraschendes. Die Betrogene entpuppt sich selbst als Betrügerin.
Hallo, Herr Vossen. Ich würde sehr gerne mit Ihnen sprechen. Es geht zum einen um die Dinge, die bekannt und öffentlich sind. Es geht aber auch um Dinge, die sich jetzt erst zusammenpuzzeln und die verlaufen hauptsächlich rund um Madhu Grover, die Sie damals ja gekannt haben und die dann ja auch Teil des Prozesses in Zürich geworden sind. Da ja, häufen sich jetzt so für mich ein bisschen die Informationen, die interpretationswürdig und interpretationsbedürftig sind. Ich bin sicher, Sie könnten mir dabei helfen und hoffe, Sie wollen das auch im Interesse aller Beteiligten und im Interesse der Klarheit und Wahrheit der Geschichten, die dann das Licht der Welt erblicken.
Mehr über die mysteriöse Madhu in der nächsten Folge. Die Spur führt nach New York und nach Indien.
Der talentierte Mr. Vossen. Jagd auf einen Millionenbetrüger. Staffel 2. Folge 2. Auf freiem Fuß. Es sprachen Christoph Heinzle, Anna-Maria Kurizowa, Nina Petri, Uli Plessmann, Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Tobias Falke und Marvin Lesch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2024. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, verbunden sozusagen mit Grüßen von einem Gerichtssaal in den anderen. Von Saal 31 des Bezirksgerichts in Zürich, in dem Felix Vossen verurteilt wurde, zum Gerichtssaal 237 hier in Hamburg. Alle 2 Wochen sprechen meine NDR-Kolleginnen Elke Spanner und Anna Rüther über spannende Fälle dort. Als Gerichtsreporterin ist Elke immer mit dabei, wenn dort über ein Verbrechen verhandelt wird. Mal geht es um Tötungen im Cannabiswahn oder illegale Autorennen, mal um Auftragsmorde und IS-Rückkehrer. Im Gespräch mit Anna schildert Elke ihre persönlichen Eindrücke und erklärt, warum Urteile manchmal ganz anders ausfallen, als man vielleicht denken würde. Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.